Wer kann die Welt retten? Einige mögen diese Frage mit niemand beantworten. Und keiner von uns kann leugnen, dass die Probleme der Welt so schnell zugenommen haben und in ihrer Art so komplex geworden sind, dass die Rettung der Welt zu einer Aufgabe geworden ist, die die Fähigkeiten gegenwärtiger Menschen Abrüstung könnte die Menschheit mit den noch vorhandenen Kernwaffen nicht nur einmal, sondern mehrmals vernichtet werden. In der Wachet-Ausgabe vom 22. August 1999 konnte man unter dem Thema »Die atomare Bedrohung ist ein Ende in Sicht« unter anderem Folgendes lesen. Jahrzehntelang beruhte das atomare Konzept sowohl der ehemaligen Sowjetunion als auch der Vereinigten Staaten von Amerika auf der Doktrin der Abschreckung. Obwohl sich das politische Klima im Vergleich zu der Zeit des Kalten Krieges entspannt hat, wird die Menschheit immer noch von dem Schreckgespenst Atombombe bedroht. Zwar sind die atomaren Arsenale der USA und Russlands drastisch reduziert worden, doch nach wie vor existieren Tausende von nuklearen Gefechtsköpfen. Es könnte daher durchaus vorkommen, dass die Waffen aus Versehen oder ohne Genehmigung abgefeuert werden. Und da beide Staaten immer noch Furcht vor der Möglichkeit eines nuklearen Erstschlages hegen, werden zahlreiche Raketen in ständiger Einsatzbereitschaft gehalten. Nicht übersehen sollte man auch die Tatsache, dass die Erforschung und Entwicklung atomarer Waffen unverändert fortgesetzt wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika stellen dafür jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar bereit. Der Toronto Star berichtete 1997 darüber, paradoxerweise geben die USA für Anstrengungen, ihre atomare Kriegsmaschinerie aufrechtzuerhalten, heute mehr Mittel aus als während des Kalten Krieges. Und teilweise ist dieses Geld für besondere Programme bestimmt, die nach Aussage von Kritikern ein erneutes globales Wettrüsten auslösen könnten. In der Wachet-Ausgabe heißt es dann weiter, für große Aufregung sorgte 1997 die Entwicklung einer Atombombe mit der Bezeichnung B-61, die die Erdoberfläche durchdringen kann, bevor sie explodiert. Damit lassen sich unterirdische Führungsbunker, Fabriken und Laboratorien zerstören. Während Befürworter dieser Waffen behaupten, es handle sich lediglich um den Umbau eines alten Bombentyps, sagen Gegner, es handle sich in Wirklichkeit um eine völlig neue Bombe und damit um einen eklatanten Bruch von Zusagen der US-Regierung, keine neue Kernwaffen zu entwickeln. Der Artikel in der besagten Erwachet-Ausgabe schließt seine Gedanken zu diesem Thema mit den Worten ab: Die größte Bedrohung sehen manche in der Gefahr, eine terroristische Vereinigung könne eine Kernwaffe in die Finger bekommen und beschließen, sie zu zünden. Oder zumindest damit drohen, um politische Ziele durchzusetzen. Auch eine kriminelle Organisation könnte, so befürchtet man, mit radioaktivem Material versuchen, eine Regierung oder einen Konzern im großen Stil zu erpressen. Die atomare Bedrohung hängt somit nach wie vor gleich einem Damoklesschwert über der Menschheit. Soweit die Ausführungen aus der besagten Erwachet-Ausgabe. Die Probleme, die immer mehr zunehmen statt abnehmen, offenbaren somit eine grundlegende Wahrheit. Der Mensch kann sich nicht erfolgreich selbst regieren. Kein menschlicher Herrscher hat je die Weisheit, die Uneigennützigkeit und die Macht besessen, zum Besten aller zu regieren. Und nicht umsonst lesen wir da in Jeremia 10, Vers 23, Ich weiß wohl, o Jehova, dass nicht beim Erdenmenschen sein Weg steht. Es steht nicht bei dem Mann, der da wandelt, auch nur seinen Schritt zu richten. So gesehen ist der Mensch nicht dazu geschaffen, sich selbst zu regieren, und somit haben Menschen als Herrscher dieser Erde kläglich versagt. Und jene Herrscher, die den aufrichtigen Wunsch gehabt haben, gerecht und weise zu sein, haben dem Volk auf Dauer keinen Nutzen gebracht, denn sie allen mussten eines Tages von dieser Erdbühne abdanken oder sind gestorben. Daher lesen wir im Psalm 146 in den Versen 3 und 4 den gut gemeinten Rat, setzt euer Vertrauen nicht auf Edle, noch auf den Sohn des Erdenmenschen, bei dem es keine Rettung gibt. Sein Geist geht aus, er kehrt zurück zu seinem Erdboden. An jenem Tag vergehen seine Gedanken tatsächlich. Ein weiterer Faktor, warum die gegenwärtigen Probleme auch nicht durch menschliche Regierung gelöst werden können, besteht darin, weil es einen unsichtbaren, bösartigen Herrscher gibt. In 2. Korinther 4, Vers 4. Er wurde zur Erde hinabgeschleudert und seine Engel wurden mit ihm hinabgeschleudert. Unsere Probleme durch die Unfähigkeit des Menschen, sich selbst zu regieren, und durch den verderblichen Einfluss einer übermenschlichen Macht, sprich Satan, den Teufel, verursacht werden, sind Menschen auf keinen Fall in der Lage, sie auch zu lösen. Gott hat daher vorgesehen, dass die Erde eines Tages von einer himmlischen Regierung mit einem wirklich effektiven Herrscher regiert wird. Nicht umsonst beten wir gemäß dem Mustergebet Matthäus 6, Vers 10, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Deshalb benötigen wir alle unbedingt Gottes Königreich. Dieses Königreich ist eine wirkliche Regierung. Es ist eine übermenschliche, himmlische Regierung, die auch die Macht hat, Satan, den Gott dieses Systems der Dinge, zu beseitigen. Was die Regierungen und Herrscher dieser Welt anbelangt, gibt uns das Bibelbuch Daniel eine Antwort, und zwar in Daniel 2, Vers 44, wo es bekannterweise heißt, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet wird. Und das Königreich wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten, und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen. Der König dieses Königreiches ist niemand anders als Jesus Christus. Doch wer ist dieser Herrscher? Welche Segnungen werden sich für diejenigen ergeben, die diese von Gott eingesetzte Regierung unterstützen? Nun, Jesus ist gemäß Kolosser 1, Vers 15 das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Gemäß einigen wissenschaftlichen Schätzungen besteht das sichtbare Universum seit mindestens 12 Milliarden Jahren. Sollten die Schätzungen annähernd korrekt sein, genoss Gottes erstgeborener Sohn während eines unvorstellbar langen Zeitraums enge Gemeinschaft mit seinem Vater, ehe Adam erschaffen wurde. Zwischen den beiden entstand dadurch eine liebevolle und tiefe Bindung. In seiner Eigenschaft als personifizierte Weisheit, wie dieser erstgeborene Sohn in seinem vormenschlichen Dasein dargestellt wird, sagte er gemäß Sprüche 8, Vers 30, ich wurde der, den er, nämlich Jehova, Tag für Tag besonders lieb hatte, während ich alle Zeit vor ihm fröhlich war. Die unzähligen Zeitalter in vertrauter Gemeinschaft mit dem Quell der Liebe hatten gewiss nachhaltige Auswirkungen auf Gottes Sohn. Niemand, aber auch niemand sonst, lernte die Gedanken, die Empfindungen und die Wege des Vaters so kennen und konnte sie widerspiegeln wie Jesus. Mit Recht erwählte Jehova seinen Erstgeborenen zur Schlüsselfigur in der Verwirklichung all seiner Vorsätze. Dementsprechend wurde Jesus als Königreich des Königreiches Gottes eingesetzt, gemäß Offenbarung 19, Vers 16. Einen weiteren Hinweis, in welcher Funktion noch Jesus dienen wird, finden wir in Apostelgeschichte 10, Vers 42, wo uns gezeigt wird, dass Jesus als ein von Gott ernannter Richter amten wird, so wie wir es gerade im Lied besungen haben. Zweifelsohne hat Jehova das Recht, Richter einzusetzen, und er hat Jesus als einen Richter erwählt, der seinen Maßstäben völlig entspricht. Zwar ist Jesus schon gegenwärtig seit 1940 König des Königreiches, doch zu seinen in Matthäus 19, Vers 28 erwähnten zusätzlichen Aufgaben wird es gehören, während des Millenniums, also einer tausendjährigen Herrschaft, auf einem Thron zu sitzen, um zu richten. Doch dieser König wird ein vollkommener Richter sein. Er wird gemäß Jesaja 11, Vers 3 nicht nach dem bloßen Augenschein zurechtweisen, auch nicht nach dem, was seine Ohren hören und auf welchen menschlichen Richter der Vergangenheit oder der Gegenwart könnte diese Beschreibung zutreffen. Selbst ein wirklich gerechter Mensch kann nur aufgrund dessen richten, was er sieht und hört, und dabei das Unterscheidungsvermögen und die Weisheit gebrauchen, über die er verfügt. Demzufolge können Richter und Geschworene durch clevere Spitzfindigkeiten, Gaukeleien vor Gericht oder widersprüchliche Beweise beeinflusst oder verwirrt werden. Und oft können sich nur die Reichen und Mächtigen eine wirkungsvolle Verteidigung leisten und sich so das Recht im Grunde genommen erkaufen. Ganz anders wird es unter dem messianischen Richter sein. Er sieht in das Herz und erkennt dabei die Beweggründe, Gedankengänge und die Überlegungen. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Gerechtigkeit, gemildert durch Liebe und Barmherzigkeit, wird nicht käuflich sein. Sie wird sogar für immer und ewig vorherrschen. Über diese Gerechtigkeit lesen wir ebenfalls etwas in der Bibel. Und gemeinsam wollen wir uns einmal den Text aus Jesaja Kapitel 11 anschauen. Jesaja Kapitel 11. Und dort lesen wir die Verse 4 und 5. Und mit Gerechtigkeit wird er die Geringen richten und mit Geradheit wird er Zurechtweisung erteilen müssen, zugunsten der Sanftmütigen der Erde. Und er muss die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Geist seiner Lippen wird er den Bösen zu Tode bringen. Und Gerechtigkeit wird sich als der Gurt seiner Hüften erweisen und Treue als der Gurt seiner Lenden. Allein dieser Hinweis zeigt uns, dass Jesus als neuer Herrscher über die Erde bestens geeignet ist. Außerdem beachtete er das Wort Gottes und suchte nicht seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen seines himmlischen Vaters. Das gibt die Gewähr, dass die von Jehova oder dass der von Jehova eingesetzte Richter stets korrekte, aber auch gerechte Entscheidungen treffen wird. Weiterhin lässt uns Gottes Wort erkennen, dass schon während seines vormenschlichen Daseins ihm die Menschen lieb waren. Aus diesem Grunde gab er auch bereitwillig sein Leben als Opfer für die Menschheit hin. Der Text aus Matthäus 20, Vers 28 zeigt dies, indem es dort heißt, gerade so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und seine Seele bzw. sein Leben als ein Lösegeld im Austausch gegen viele zu geben. So gesehen besaß Adams Tod keinen Wert. Er verdiente es, wegen seiner Sünde zu sterben. Jesu Tod hingegen hatte einen großen, einen überragenden Wert, weil er als sündenloser Mensch starb. Wie dankbar können wir doch sein, dass es Jesu Tod ermöglicht, die Vollkommenheit zu erlangen, die Jehova ursprünglich für die Nachkommen Adams und Evas vorgesehen hatte. Ja, Adam ließ sich mit einem Vater vergleichen, der starb, und uns mit einem solchen Berg von Schulden, sprich Krankheit, Sünde und Tod zurückließ, dass wir sie unmöglich jemals abzahlen könnten. Dagegen gleicht Jesus einen guten Vater, der starb und uns ein reiches Erbe hinterließ, das uns nicht nur von diesem riesigen Schuldenberg, sprich Krankheit, Sünde und Tod, den uns von Adam aufgebürdet worden ist, befreit, sondern uns darüber hinaus mit genügend Mitteln ausstattet, damit wir ein glückliches, ewiges Leben haben dürfen. Wie wertvoll doch sein Tod für uns ist. Durch diese Tat, die man nicht genug, wurde Jesus für die ganze Menschheit der Hauptvermittler des Lebens, gemäß Apostelgeschichte 3, Vers 15. Und das hier als der Oberanführer oder Bahnbrecher des Lebens, wie es eine andere Bibelübersetzung nennt, führte Jesus Christus also etwas völlig Neues ein, was zum Erlangen vom ewigen Leben notwendig ist. Und zwar dadurch, dass er als Vermittler dient, aber auch dadurch, dass er eine betreuende Funktion innehat. Er ist schließlich Gottes hoher Priester, der jemanden völlig von der Sünde reinigen und ihn von den todbringenden Auswirkungen der Sünde befreien kann. Es ist auch beruhigend zu wissen, dass gemäß Hebräer 7, Vers 21 gesagt wird, dass Jesus für immer Priester sein wird. In den Versen 24 und 25 lesen wir außerdem, er aber, nämlich Jesus, weil er für immer am Leben bleibt, hat sein Priestertum ohne irgendwelche Nachfolge inne. Demzufolge kann er auch die vollständig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer da lebt, um für sie einzutreten. Ja, zur Rechten Gottes im Himmel haben wir einen Priester, der immer da lebt, um für uns einzutreten. Denken wir nur daran, was das eines Tages für uns bedeutet. Im Himmel ist Jesus für Menschen aller Erdteile leicht erreichbar. In seiner himmlischen Stellung steht er jederzeit als öffentlicher Diener zur Verfügung. Schon das Bild, das in den Evangelien von Jesus Christus gezeichnet wird, lässt keinen Zweifel an seiner Hilfsbereitschaft und seinem innigen Erbarmen aufkommen. Wie sehr er sich doch aufopferte. Bei mehr als einer Gelegenheit wurde er gestört, als er mit seinen Jüngern eine dringend benötigte Pause einlegen wollte. Jesus empfand es nicht so, als hätte man ihn um kostbare Augenblicke der Ruhe und des Friedens gebracht, sondern ihn ergriff Mitleid mit den Menschen, die seine Hilfe suchten. Selbst als er müde, hungrig und durstig war, nahm er sie freundlich auf und er war bereit, auf Nahrung zu verzichten, wenn er aufrichtige, wenn auch sündige Menschen nur helfen konnte. Von Mitleid bewegt unternahm Jesus praktische Schritte, um auch die physischen, emotionellen und geistigen Bedürfnisse der Menschen zu stillen. Somit können wir sicher sein, dass Jesus in seiner himmlischen Stellung die richtige Hilfe zur richtigen Zeit bieten wird. Wenn wir zum Beispiel eine Sünde begangen haben, die wir aufrichtig bereuen, kann uns durchaus die Zusicherung trösten, dass wir gemäß 1. Johannes 2, Vers 1 und 2 was haben? Nun, auch diesen Text wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen. 1. Johannes Kapitel 2. Die ersten beiden Verse. Mein Kindlein, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr keine Sünde begehen mögt. Und doch, wenn jemand eine Sünde begeht, so haben wir einen Helfer beim Vater, Jesus Christus, einen Gerechten. Und er ist ein Sühnopfer für unsere Sünden, doch nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Es ist also Jesus, der im Himmel für uns eintreten wird, sodass unsere Gebete, die wir in seinem Namen und im Einklang mit der Heiligen Schrift darbringen, erhört wären. Mit Bestimmtheit können wir somit sagen, da Jesus so viel für die Menschheit getan hat und im Begriff ist, noch zu tun, dass als neuer Herrscher der Erde bestimmt kein besserer hätte ausgewählt werden können. Doch um in den Genuss dieser Rettungsvorkehrung zu gelangen, ist es für uns alle notwendig, an Jesu Verheißungen zu glauben und anzuerkennen, dass von niemand anders eine Befreiung zu erwarten ist, als nämlich nur durch Jesus Christus, dem neuen Herrscher der Erde. Doch was bedeutet es, die volle Bedeutung des Namens Jesus Christus zu erkennen? Während Jesus als Mensch hier auf der Erde war, machte er sich einen Namen als makelloser Bewahrer der Lauterkeit. Verfolgung, Schmähungen, Folterungen und Tod, nichts konnte ihn davon abbringen, stets loyal Gottes Willen zu tun. Deswegen erklärte der Apostel Paulus in Philipper Kapitel 2, in den Versen 9 bis 11, und auch das wollen wir uns einmal in unserer eigenen Bibel anschauen. Philipper Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Gerade aus diesem Grund hat Gott ihn auch zu einer übergeordneten Stellung erhöht und ihm gütigerweise den Namen gegeben, der über jeden anderen Namen ist, sodass sich im Namen Jesu jedes Knie beuge, derer, die im Himmel und derer, die auf der Erde und derer, die unter dem Erdboden sind, und jede Zunge offen anerkenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Jesu Name ist sogar vorzüglicher als der von Engeln, und der Ausdruck der Herr Jesus oder unser Herr Jesus Christus wurde von Jesu Nachfolgern gebraucht. Sein Name steht auch stellvertretend für die völlige Gewalt, die er als König und Priester hat und von der seine Nachfolger predigen. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 29 bis 32. Als Antwort sagten Petrus und die anderen Apostel: Wir müssen Gott, dem Herrscher, mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorväter hat Jesus auferweckt, den ihr ums Leben gebracht habt, indem ihr ihn an einem Stamm hängtet. Diesen hat Gott als Hauptvermittler und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Gelegenheit zur Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieser Dinge, und desgleichen ist es der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm als dem Herrscher gehorchen. Dass Jesus alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gemäß Matthäus 28, Vers 18 gegeben worden ist, zeigt, dass er an der Spitze einer Regierung steht, die über das ganze Universum die Macht ausübt. Nur wer diesen Namen anerkennt, sich der Gewalt, für die der Name steht, unterwirft, wird schließlich Leben erlangen. Weiterhin müssen wahre Christen gegenüber dem Namen des von Gott bestimmten Königs, des Herrn Jesus Christus, unverbrüchliche Loyalität zeigen und ihm auch die nötige Ehre erweisen. Dass seine Nachfolger verpflichtet sind, ihm zu ehren, ist aus den Worten aus Johannes 5, Vers 22 und 23 zu sehen. Auch das wollen wir uns einmal anschauen. Johannes Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Dort lesen wir: Denn der Vater richtet überhaupt niemand, sondern er hat das gesamte Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Aufgrund des Umstandes, dass Jesus in seinem vormenschlichen Dasein das wunderbare Vorrecht hatte, mit Jehova Gott einen Anteil an der Schöpfung zu haben, verdient er bestimmt große Ehre. Aber Jesus Christus verdient nicht nur aufgrund dessen, wer er ist, Ehre, sondern auch aufgrund dessen, was er getan hat. Er hat zum Beispiel als einziger Mensch ein Leben in Vollkommenheit geführt. Ja, Jesus Christus blieb trotz allem, was der Teufel an Versuchungen oder Verfolgung über ihn bringen konnte, loyal, arglos und getrennt von Sünden. Zu Recht konnte er seine religiösen Gegner mit den Worten herausfordern: Wer von euch überführt mich einer Sünde? Kein einziger konnte es. Und weil er die Lauterkeit bewahrte und nicht sündigte, rechtfertigte er seinen himmlischen Vater als den rechtmäßigen Souverän des Universums und bewies, dass der Teufel ein gemeiner und niederträchtiger Lügner ist. Auch ehren wir den Sohn dadurch, dass wir seinen Namen annehmen und dann aufrichtig bemüht sind, einen Wandel zu führen, der als vortrefflich zu bezeichnen ist, indem wir bemüht sind, die Gebote Gottes eingehend zu beachten. Und bestimmt bereiten wir Christus besondere Ehre, wenn wir alljährlich die Feier zum Gedenken an seinen Tod begehen. Doch der Name Jesus steht aber auch noch für etwas anderes. Das wird dadurch veranschaulicht, dass Jesus seinen Nachfolgern gemäß Matthäus 24, Vers 9 ankündigte: Ihr werdet um meines Namens willen Gegenstand des Hasses aller Nationen sein. Aufgrund welcher Tatsache würden sie gehasst werden? Nicht aufgrund der Tatsache, dass Jesus Name für die Rolle steht, die er als Loskäufer spielt, sondern für die Rolle als der von Gott eingesetzte Herrscher, der König der Könige, vor dem sich alle Nationen in Unterwürfigkeit beugen müssen, wenn sie schließlich nicht vernichtet werden wollen. Nachdem wir nun kennengelernt haben, warum die Erde einen neuen Herrscher braucht, dass Jehova Gott es war, der den neuen Herrscher auswählte, und wie wichtig es ist, die volle Bedeutung des Namens Jesus Christus zu erkennen, wollen wir als nächstes in Erfahrung bringen, wie diese himmlische Regierung aussieht und ob Jesus alleine der neue Herrscher der Erde sein wird oder es auch Mitregenten geben wird. Versteht, Gottes prophetisches Wort lässt erkennen, dass Jesus bereits heute ein mächtiger himmlischer König ist. Über ihn prophezeite der Psalmist im Psalm 45 in den Versen 2, 4 und 7, wo wir auszugsweise lesen: Du bist wirklich schöner als die Menschensöhne. In deiner Pracht zieh hin zum Erfolg, fahre einher in der Sache der Wahrheit und Demut und Gerechtigkeit. Du hast Gerechtigkeit geliebt und du hast Bosheit. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit dem Öl des Frohlockens gesalbt. Als himmlischer, von Gott gesalbter König hat Jesus den Auftrag, in Aktion zu treten und seine Liebe zur Gerechtigkeit ebenso wie sein Hass gegen Bosheit zum Ausdruck zu bringen. Seine Bestimmung für die himmlische Herrschaft hat Jesus übrigens schon ziemlich früh dokumentiert. Bei seinem Verhör vor dem Statthalter Pontius Pilatus argumentierte er gemäß Johannes 18, Vers 36 und 37, mir sagte, Jesus antwortete: Mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Wäre mein Königreich ein Teil dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun ist aber mein Königreich nicht von daher. Deshalb sagte Pilatus zu ihm: Nun denn, bist du ein König? Jesus antwortete: Du selbst sagst, dass ich ein König bin. Dazu bin ich geboren worden und dazu bin ich in die Welt gekommen, damit ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Doch sollte Jesus nicht allein vom Himmel aus regieren. Der allmächtige Souverän des Universums, Jehova Gott, hielt es für angebracht, eine Anzahl von Menschen an dieser himmlischen Regierung teilhaben zu lassen. Während in Lukas 12, Vers 32 nur von einer kleinen Herde gesprochen wird, denen das himmlische Königreich gegeben werden soll, wird im Bibelbuch Offenbarung dies präzisiert. Im ersten Vers von Kapitel 14 heißt es dazu: Und ich sah und sehe, das Lamm, damit ist Jesus gemeint, stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn geschrieben trugen. Im 20. Kapitel desselben Bibelbuches wird beschrieben, in welche Eigenschaften sie amten werden. Im letzten Teil von Vers 6 lesen wir: Sondern sie, nämlich die 144.000, werden Priester Gottes und des Christus sein und werden als Könige die 1000 Jahre mit ihm regieren. Jehova ist also derjenige, der 144.000 von der Erde erkauft bzw. erwählt, damit sie mit Christus im Himmel herrschen. Aber schon bei der Auswahl des neuen Herrschers, der dafür in Frage kommen sollte, die Menschheit von der Sünde zu befreien, ging Jehova Gott sehr sorgfältig vor. Die Anforderungen, die an diese Person gestellt wurden, schlossen die Auswahl eines unvollkommenen Menschen aus, nicht aber die eines vollkommenen Geistsohnes. Jehova wählte aus seinen Millionen Geistsöhnen einen aus, der die Aufgabe erfüllen sollte, seinen Erstgeborenen Jesus. Mit dieser Aufgabe wurde ihm eine äußerst schwere Verantwortung übertragen, denn von ihrer Erfüllung hing wirklich sehr, sehr viel ab. Würde er sich als treu erweisen, dann könnte er Satan Lügen strafen, der behauptet hatte, Gottesdiener würden unter Entbehrungen, Leiden und Prüfungen Gott verleugnen. Würde er aber versagen, so würde er auf den Namen seines Vaters Schmach bringen, wie es kein anderer hätte tun können. Doch Jesus war kein Neubekehrter, der vielleicht stolz geworden und dem Urteil verfallen wäre, das über den Teufel gefällt worden ist, gemäß 1. Timotheus 3, Vers 6. Dadurch, dass Jehova während der unzähligen Zeitalter zuvor Gemeinschaft mit ihm gehabt hatte, erkannte er seinen Sohn völlig, mit all seinen wunderbaren Eigenschaften und mit dem absoluten Gehorsam ihm gegenüber, und konnte ihm deshalb beauftragen, die unfehlbaren biblischen Prophezeiungen zu erfüllen. In gleicher Weise, wie Jesus nicht nur seine Treue unter Beweis stellte, sondern auch mitfühlend und barmherzig war, als er hier auf der Erde weilte, so werden auch die Glieder der 144.000 Mitregenten dieselben Eigenschaften aufweisen, indem sie allen Erdbewohnern helfen können, vollen Nutzen aus dem Loskaufsopfer zu ziehen. Doch Jesus, der neue Herrscher der Erde, wird noch etwas tun. Gemäß Psalm 45, Vers 16 wird er auch Fürsten als sichtbare Vertreter einsetzen. Diese irdischen Fürsten werden schließlich dafür sorgen, dass das umgesetzt wird, was die himmlische Regierung beschließen wird. Ja, die Verhaltensweise Jesu auf der Erde zeigt, was wir von seinen himmlischen Herrschaft und seinen irdischen Fürsten erwarten dürfen. So lesen wir in Matthäus 12 in den Versen 18 bis 20: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an den meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen das Recht erklären. Er wird weder zanken noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den breiten Straßen hören. Ein zerstoßenes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Flachsdocht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht erfolgreich aussendet. Was die Fürsten selbst anbelangt, sie werden den gleichen Geist der Selbstaufopferung haben wie Älteste heute. In Jesaja 32, Vers 1 und 2 wird dies sehr gut veranschaulicht, indem es dort heißt: Siehe, für Gerechtigkeit wird ein König regieren, und was Fürsten betrifft, sie werden für das Recht als Fürsten herrschen. Und jeder soll sich wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Versteck vor dem Regensturm erweisen. Wie Wasserbäche in einem wasserlosen Land, wie der Schatten eines wuchtigen, zerklüfteten Felsens in einem erschöpften Land. Diese Worte lassen ein liebevolles Interesse an der Menschheit erkennen, indem auch dafür gesorgt wird, dass alle irdischen Untertanen stets verständnisvoll behandelt werden. Es ist die Demut und Güte Jesu sowie sein entschiedenes Eintreten für Recht und Gerechtigkeit, die uns die Sicherheit gibt, dass seine Herrschaft all unsere Erwartungen bei weitem übertreffen wird. Doch der neue Herrscher der Erde, Jesus Christus, ist nicht nur da, um unsere Sünden hinwegzunehmen, sondern er wird auch dafür sorgen, dass die Erde zu einem weltweiten Paradies umgestaltet wird. Schließlich wird er die ganze Erde erben, gemäß Psalm 2, Vers 8, und seine Herrschaft wird sich über alle Völker dieses Planeten erstrecken. Dieser Gedanke kommt in Daniel 7, Vers 14 wunderbar zum Ausdruck, denn dort lesen wir: Und ihm wurde Herrschaft und Würde und Königtum gegeben, damit die Völker, Völkerschaften und Sprachen alle ihm dienen sollten. Seine Herrschaft ist eine auf unabsehbare Zeit dauernde Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königreich eines, das nicht zugrunde gerichtet wird. Ein weiterer Text zeigt uns, mit welch wunderbaren Titeln daher Jesus bedacht worden ist, Und im Lied haben wir das schon anklingen lassen. Lasst uns jetzt gemeinsam den Text Jesaja Kapitel 9 dazu lesen. Jesaja Kapitel 9, die Verse 6 und 7. Denn ein Kind ist uns geboren worden, ein Sohn uns gegeben worden, und die fürstliche Herrschaft wird auf seinen Schultern sein. Und sein Name wird genannt werden, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Fürst des Friedens. Für die Fülle der fürstlichen Herrschaft und den Frieden wird es kein Ende geben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, um es fest aufzurichten und es zu stützen durch Recht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis auf unabsehbare Zeit. Ja, der Eifer Jehovas der Heerscharen wird dies tun. So ausgerüstet ist Jesus Christus eindeutig in der Lage, die tief verwurzelten Ursachen für Krieg und Streit auszumerzen. Er wird nicht lediglich einen Friedensvertrag oder einen Plan für eine sogenannte friedliche Koexistenz zwischen den Nationen aushandeln, der dann durch den nächsten Krieg zunichte gemacht wird. Stattdessen wird er jede politische, territoriale und soziale und wirtschaftliche Ungleichheit beseitigen, indem er die Menschheit unter einer Herrschaft, der Herrschaft des messianischen Königreiches, vereint. Dadurch, dass er alle Völker in der Anbetung des allein wahren Gottes leitet, wird er das beseitigen, was auch oft die eigentliche Ursache für Krieg ist, nämlich die gesamte falsche Religion. Seine fürstliche Herrschaft wird schließlich für alle Frieden, Recht und Gerechtigkeit mit sich bringen. In letzter Zeit wurde übrigens oft der Begriff gerechter Krieg in den Mund genommen. Und es entsteht dabei die Frage, kann es überhaupt einen gerechten Krieg geben? In der Zeitschrift Time wurde eine Liste mit 6 grundlegenden Bedingungen veröffentlicht, die ein Krieg nach Meinung von Fachleuten erfüllen muss, um als gerecht zu gelten. Wie die Geschichte zeigt, hat keiner der von der Christenheit unterstützten Kriege diese Bedingungen erfüllt. Harmagedon hingegen, der Krieg, den Jehova Gott gemäß seiner Ankündigung gegen das heutige verderbte System der Dinge führen wird, entspricht allen 6 Kriterien der Fachleute. Die erste Bedingung für einen gerechten Krieg: dieser Krieg müsste für eine gerechte Sache geführt werden. Beachte, durch den Krieg Gottes werden wirklich alle Bestandteile der bösen Welt zunichte gemacht werden, deren Gott Satan der Teufel ist. In der Bibel heißt es über ihn, er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit, gemäß Offenbarung 19, Vers 11. Zweite Bedingung: ein gerechter Krieg müsste von einer kompetenten Macht erklärt und geführt werden. Nun, Harmagedon wird in Offenbarung 16, Vers 14 als der Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen bezeichnet, als sein Krieg. Und wer könnte eine kompetentere Macht sein als der Schöpfer des Universums? Dritte Bedingung: ein gerechter Krieg ist das letzte Mittel, nachdem mit friedlichen Mitteln nichts erreicht wurde. Tatsache ist, immer und immer wieder hat der Schöpfer der Menschheit die inständige Bitte ausgesprochen, werdet versöhnt mit Gott, dient Jehova mit Furcht. Doch was war das Fazit? Verhältnismäßig wenige haben sich danach ausgerichtet. Viertes Kriterium für einen gerechten Krieg: ein erfolgreicher Ausgang müsste gewährleistet sein. Nun, niemand wird bestreiten, dass Jehova und Jesus über genug Macht verfügen, um alles Böse restlos zu beseitigen. Fünfte Bedingung für einen gerechten Krieg: er entspricht der Verhältnismäßigkeit, das heißt, das Gute, das erreicht wird, wiegt den angerichteten Schaden auf. Tatsache ist, die Menschheit bewegt sich unerbittlich auf ihre Selbstzerstörung zu. Doch dadurch, dass Gott zu seiner Zeit eingreifen wird, wird er zwar die Bösen vernichten, doch für die Gerechten und Sanftmütigen, die bereit sind, sich dem neuen Herrscher Jesus Christus zu unterwerfen, wird es eine endlose, glückliche Zukunft geben. Mit diesen Voraussetzungen ist auch das 6. und letzte Kriterium für einen gerechten Krieg erfüllt: dass er nicht wahllos tötet. Denn Tatsache ist, dass es eine Selektion geben wird, nämlich, dass nur die bösen, unverbesserlichen Menschen beseitigt werden. Ja, erfüllen werden sich die Worte aus Psalm 37, Vers 9. Die Übeltäter, sie werden weggetilgt, die aber auf Jehova hoffen, sind es, die die Erde besitzen werden. Vielfach ist auch in letzter Zeit von einer neuen Weltordnung die Rede gewesen. Doch diese Weltordnung wird nicht so aussehen, wie es sich die heutigen menschlichen Herrscher vorstellen. Denn der neue Herrscher der Erde ist niemand anders als Jesus Christus zusammen mit seinen 144.000 Mitregenten. Freuen wir uns auf diese neue himmlische Regierung, die wirklich großartige Dinge bewirken wird. Sie nur allein wird in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass erstens gemäß Johannes 11, Vers 25 sogar die Toten auferweckt werden, zweitens Jehovas Name geheiligt sein wird, drittens die ganze Erde zu einem Paradies umgestaltet wird und viertens die Segnungen des Königreiches wirklich überströmend sein werden, weil sich dann auch die Worte aus Offenbarung 21, Vers 3 bis 5 vollends erfüllen werden, wo es bekannterweise heißt: Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen weilen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alle Dinge neu. Auch sagte er: Schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. All das kann keine einzige Regierung, kein einziger menschlicher Herrscher herbeiführen. Werfen wir doch nur kurz einen Blick auf das, was die Regierenden unserer Welt erreicht haben. Wir stellen fest, dass es zu allen Zeiten grausame und herzlose Herrscher gegeben hat, die ihrem Volk unzählige Kriege, Gräueltaten, Massaker, aber auch Armut und Elend beschert haben. Was die Kriege anbelangt, allein im 20. Jahrhundert sind weit über 100 Millionen Menschen hingeschlachtet worden. Die neue himmlische Regierung wird dafür sorgen, dass nicht nur solche Kriege, sondern auch Grenzen, Rassenschranken, soziale Gefälle, korrupte Systeme und auch die falsche Religion ein für alle Mal verschwindet. Ja, die Menschheit wird unter dem neuen Herrscher förmlich aufatmen können, weil es endlich Ruhe, Frieden und Einheit geben wird, da die Bösen nicht mehr da sind. Doch fairerweise muss auch gesagt werden dürfen, dass wir gegenüber Jehova und Jesus Christus eine Verpflichtung haben. Um ihr Wohlgefallen zu erlangen, müssen wir aufrichtig bemüht sein, ihren Geboten zu gehorchen, die wir in diesem heiligen Wort finden. Als Jesu Nachfolger werden wir auch ermuntert, unseren Nächsten zu lieben. Diese Liebe wird in uns den Wunsch wecken, dass wir all das Gute, das wir über Jehova, über Jesus Christus und über diese neue himmlische Regierung in Erfahrung gebracht haben, nicht für uns behalten. Im Gegenteil, helfen wir auch anderen treue Untertanen, dieser Königreichsherrschaft zu werden, indem sie mit uns auf das Herzlichste diesen neuen Herrscher der Erde, nämlich Jesus Christus, willkommen heißen. Dankeschön.